was fertig werden, also irgendeine Sache stemmen.
Ja.
Und das finde ich auch, also man denkt immer so, Körper und Geist stemmen, man ist immer so sportlich, cool und überhaupt. Das ist auch nicht immer. Häufig muss man auch sehen, dass man was stemmt. Also gestemmt kriegt.
Der Marcel-Hassel-Podcast. Körper und Geist stemmen.
I have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.
Hallo meine lieben Hassel-Hörer und Hörerinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Meine liebe Mutter, Mama. Alias Christina Weigel oder auch Gina genannt. Erstmal schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du die gefunden hast. Danke. Dein Terminkalender ist ja auch sehr voll. Von Montag bis Sonntag und von Sonntag bis Montag.
Nicht übertreiben.
Wie fühlst du dich denn erstmal?
Tja, ich habe Zeit. Das finde ich richtig schön. Wir haben uns Zeit füreinander genommen. Aber nicht unter dem Druck, irgendwas zu schaffen, sondern tatsächlich Zeit frei schauen, was mögen wir, was gefällt uns gemeinsam. Und da fühle ich mich gerade, ich weiß gar nicht, es ist ja vielleicht das Schöne, ich brauche mich gar nicht fühlen. Also ich brauche mich nicht irgendwie fühlen, weil ich ja irgendwas machen muss, außer mit dir jetzt diesen Podcast aufnehmen. Ich fühle mich gespannt.
Bist du im reinen Sein?
Ich bin im reinen mit mir gerade. Ja, das ist wirklich auch schön. Und vorhin habe ich mich so ein bisschen ausgeruht und da dachte ich, oh, wie cool, dass ich jetzt keine Aufgabe habe. Also naja, ich dachte noch nicht, Mist, jetzt müssen wir gleich den Podcast machen.
Aber das ist ja auch eine große Stärke, weil ich kenne viele Leute, die sind dann überfordert damit, wenn plötzlich Zeit da ist. Und dann muss alles auch in der Freizeit durchgetaktet sein, weil dieses erstmal nichts ist ja auch total wichtig für die Kreativität und für das Schaffen.
Ich habe gerade gedacht, dass ich das Nichts unglaublich genieße. Das ist ein richtiges Geschenk, weil ich tatsächlich, da hat meine liebe Tochter Valentine recht, wenig Nichts erlebe. Und meistens tatsächlich irgendwie schon unbewusst unter Druck stehe, dass gleich der nächste Termin stattfindet. Oder ich wissen muss, was ich sagen soll. Mist hier auch. Und oder hören will. Oder ja, es ist aktiv sein. Vermutlich ist das so selbstverständlich, dass ich mir nicht wirklich Gedanken darüber mache, glücklicherweise. Sonst würde vielleicht die Freude an der Arbeit auf möglicherweise zurückgehen. Und das würde dann nicht mehr gelingen, weil ich glaube, es gibt Arbeitsbereiche, meine gehören dazu, wo das Bewusstsein, das ist jetzt meine Arbeit, sofort zerstörerisch wirkt und unkreativ macht.
Mhm. Mhm. Vielleicht solltest du die Hörer und Hörerinnen mal aufklären, was du überhaupt machst.
Ja, habe ich aber auch gerade überlegt. Großes Geheimnis, oder? Wir sagen es nicht und jeder darf am Schluss dreimal raten und kriegt dann ein Buch von dir. Als Nein, ich bin Pfarrerin, evangelische Pfarrerin.
Und?
Und ich bin seit kurzem, das ist noch nicht so lange her, seit März dieses Jahres Supervisorin und Coachin. Eine meiner größten Wünsche, die ich mir jetzt mit steigendem Alter, also 53, mich sieht ja keiner, erfüllt habe. Und ich bin wirklich tatsächlich da sehr stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Habe ich mir auch Zeit für genommen. Und es war eine schöne Zeit, die Ausbildungszeit. Und jetzt bin ich's. Ja, ich muss noch ein bisschen üben. Irgendwie schon, aber auch sehr, sehr schön. Bereichernd, wertschätzend, aufregend. Ja, und das kommt jetzt so zueinander, die Supervisorinnen und Pfarrerinnen. Ich wollte schon Masche sagen.
Würdest du deine Identität eher Richtung Supervisorin oder Richtung Pfarrerin denken? Oder ich finde, versuchst du das miteinander so zu verpflichten?
Selbst wenn ich also manche leben ja davon und sind freiberuflich und aktiv, auch als Organisationsberaterin oder Coachin und so. Ich empfinde schon das als wirkliche qualitative Verbesserung meiner Pfarrerinnenarbeit, ja. Es ist ja auch so, dass Pfarrer und Pfarrerinnen also gehalten sind, Supervision zu nehmen. Und viele das machen und viele aber auch nicht. Ich weiß nicht. Es gibt in, ich weiß nicht, wie das dir geht. Meine Tochter ist ja Theologiestudentin, müssen wir auch gleich mal verraten. In dem Bereich der Menschen, mit denen wir arbeiten und lernen, gibt es so die dunkle und die helle Hälfte. Also das ist jetzt, Entschuldigung, gewertet. Also die einen, die sind da vollkommen offen dafür und immer bereit, sich zu reflektieren und wissen auch, dass das nötig ist, damit die Qualität der Arbeit erhalten bleibt. Und dann gibt es die andere dunkle Hälfte der Erde. Nein, sowas mache ich nicht, brauche ich nicht, will ich nicht. Ja, und das ist irgendwie ziemlich klar voneinander getrennt in unseren Bereichen, scheint mir so.
Und ist es dein Ziel, das auch mehr zusammenzubringen?
Ja.
Oder vielleicht eher Vision. Ziel klingt immer so akribisch, so zwanghaft, finde ich.
Ich finde, das ist ein tolles Wort, ganz ehrlich. Super Vision. Mhm. Das ist einfach das geil. Das ist
eigentlich schon alles.
Ja, super und Vision. Das ist beides wichtig. Also wenn irgendwas super läuft, bin ich froh. Und ich bin oft weit davon entfernt. Das liegt aber, wir haben heute schon länger darüber gesprochen, häufig an meiner großen Erwartungen mir gegenüber. Und Vision, dass man die nicht verliert und immer eine Vision hat, warum tue ich das, warum lasse ich das, warum möchte ich mit anderen in Kontakt kommen und was es kann immer was Großes dabei rauskommen. Das finde ich auch toll.
Ich denke, es ist auch genauso wichtig, das nicht außer Acht zu lassen.
Ja. Ich finde,
auch wenn es anstrengend ist. Ne?
Fällt mir gerade so ein, es kommen so meine Gedanken angerannt. Ich finde auch super Vision wird häufig als was Kritisches gesehen. Also der Mensch braucht Supervision. Ah, der kriegt es wohl nicht alleine hin. Oder der muss sich noch verbessern. Oder das ist so irgendwie immer so was, wo man gleich so eine gewisse Angst hat. Man, wer weiß, was rauskommt und was ich noch machen muss oder wo es bei mir fehlt. Und ich empfinde Supervision ganz im Gegenteil als was, was auch herausstellen kann, was mich ausmacht, wo meine Begabung liegt, was ich gut kann und wie sich das dann zeigt. Also ich finde, man kann das auch unheimlich positiv von vornherein schon angehen und sich darauf freuen und gespannt darüber sein. Und dann ist es nicht mehr so dieses, oh, ich habe Marke, ich muss noch dran arbeiten, Ding.
Aber ist das nicht menschlich, dass Menschen erstmal Angst davor haben? Weil Supervision bedeutet auch, mir wird ein Spiegel vorgehalten. Ich muss mich selber reflektieren. Ich muss meine Umgangsart, meine Lebensart reflektieren und schauen, bin ich damit zufrieden, was muss ich ändern, wer bin ich überhaupt, was ist mein Charakter?
Also es gab schon Zeiten in meinem Leben, da war ich wirklich froh, genießen zu dürfen, dass jemand sich voll auf mich einlässt. Also als Supervisantin, ich als Supervisantin und der andere Mensch als Supervisorin. Ich hatte ja immer Frauen als Supervisorin, war mir irgendwie wichtig. Und ich fand das so schön, dass es die Gelegenheit gibt, mit irgendeinem Thema anzukommen. Oder manchmal, da hat man gar nicht so richtig gewusst, was will ich eigentlich heute da machen? Und irgendwie ergab es sich. Und es war total schön, 90 Minuten sich auf sich zu besinnen. Ohne Druck, ohne Bewertung und mit so einem Menschen, der wirklich da frei dafür ist. Ich will jetzt was mit dir zu tun haben. Ich nehme dich und ich lasse mich auf dich ein. Das ist großartig. Wann geschieht es schon? Meistens ist es ja so, dass die Menschen was erwarten. Eben genau, was du gerade gesagt hast. Und das ist vielleicht genau bei Supervision nicht der Fall. Sich Zeit für sich nehmen und irgendwelchen Dingen auf die Spur kommen, ist super.
Das ist ja so ähnlich,
super, wie wir eben arme schon wieder
drüber geredet haben, was Sigmund Freud auch gesagt hat, dass dieses Zuhören eine so große Bedeutung ist, weil wenn bei manchen Situationen oder bei vielen ist das Fass einfach voll. Mhm. Und wenn man weiter dieses Fass zuschüttet mit Worten, dann läuft es einfach über. Aber derjenige muss ja sein Fass erstmal leeren. Und da ist der andere natürlich super, einfach zuzuhören und vielleicht auch erstmal nicht zu werten und nicht zu bewerten.
Tatsächlich habe ich meine Abschlussarbeit über das Thema geschrieben.
Mhm.
Wertvolle Worte. Wortarbeit in der Supervision war das Thema. Und ich hatte erst lange überlegt, es war auch so eine Situation, oh Gott, was schreibe ich? Irgendwas besonders Intellektuelles, irgendwas, was es noch nicht gibt, irgendwas Abschlussarbeit und so weiter. Das war auch eigentlich ein Vorteil dieser Arbeit, dass das überhaupt nicht bewertet wurde im Sinne von, es muss was Neues, Besonderes sein, sondern worüber will ich schreiben, was ist mir während der Zeit der Ausbildung wichtig geworden und was will ich irgendwie festhalten. da bis es auch bleibt, weil es vielleicht eben eine Erkenntnis ist, die sich weiter entfalten wird. Und da habe ich lange überlegt und dann dachte ich, ja, es sind die Worte. Ich höre Worte, ich sage Worte und ich mit großer Behutsamkeit, jedenfalls ich als Supervisorin, und du hast recht. Das Hören ist sehr viel wichtiger als das Sprechen in Supervisionsprozessen, also für die Supervisorin, weil die eigentlich nicht so viel sagen. Also sollte eine Supervisorin viel anfangen zu reden, dann ist eigentlich was falsch. Manchmal gibt es tatsächlich auch Prozesse, da brauche ich dann gar nicht mehr viel sagen, dann läuft das irgendwie zwischen den Beteiligten und ich vielleicht moderiere, ich vielleicht knüpfe ich an, ermuntere, frage nochmal kurz nach, fasse zusammen, sowas. Aber die Worte kommen ins Fließen von den Menschen, die mit mir zusammen sind. Und das ist ganz, ganz schön, wenn sich jemand äußern möchte und auch sozusagen quasi zusammenbaut, was so durch Kopf und Herz, vielleicht sogar den Körper, was da so rumwabert. Und ich glaube, du hast recht. Es ist schon was Besonderes, sich selbst sprechen zu hören. Weil Dinge, die wir denken, die sind anders als Dinge, die wir denken und aussprechen. Und in dem Moment, wo wir sie so ausgesprochen haben, wo wir sie sortieren, wo wir das schaffen, das Wort zu geben, ist schon viel passiert und manchmal dann kommt es schon ins Laufen.
Würdest du sagen, in deinem Alltag fehlen dir öfter mal die Worte für gewisse Dinge?
Nein.
Gar nicht,
tatsächlich,
oder?
Das Problem hast ist du das nicht. Meine Begabung, dass ich Worte liebe, auch besondere Worte. Und ich liebe es auch, Menschen zuzuhören. Ich finde das so spannend, was jeder so zu sagen hat und jeder. Und was dann sich ergibt und was für Schätze da so zum Vorschein kommen, das finde ich großartig. Mich immer wieder. Mir wurde es noch nie langweilig.
Und ich muss sagen, das ist ja auch eine besondere Gabe bei dir. Ich erinnere mich an viele Urlaube oder wenn wir zusammen unterwegs waren, dass ich als Kind oft warten musste, weil die Leute das an deiner Aura auch spüren und sofort erzählen, was auch sehr anstrengend werden kann.
Ups.
Und ich denke aber auch nicht nur für mich als Wartende anstrengend, sondern für dich als Zuhörende anstrengend, weil du musst dich ja jedes Mal auf die Situation der anderen Menschen auch einlassen, die dir alles anvertrauen, die dir alles erzählen, die von dir irgendwie einen Rat wollen. Empfindest du das manchmal als anstrengend? Oder ist dir der Mensch irgendwie so wichtig, dass der dir das gerade erzählt, egal ob es beim Einkaufen ist oder auf der Straße, dass das für dich gar keine große Anstrengung ist, sondern eher eine Bereicherung?
Also mir ist ein Phänomen aufgefallen, das ist verrückt. Mir wird ja auch nachgesagt, dass ich gerne spreche, logisch. Pfarrerin ohne gerne sprechen ist, glaube ich, auch dann eine Berufsverfehlung. Aber es ist auch oft so, dass sich das so dann verkehrt, ja. Also ich spreche jetzt meinetwegen jemand an und dann sage ich irgendwie ein paar nette Worte oder verbinde, baue eine Brücke.
Wunderbare Worte.
Ja, danke, wertvolle Worte. Und dann fängt der Mensch an zu sprechen und ich sage eigentlich gar nichts mehr. Und der hat aber bis zum Schluss häufig das Gefühl, ich habe ihn angesprochen. Mhm. Und er spricht fast so unbemerkt. Und er stellt mir, aber es war so schön mit Ihnen und Sie haben so geredet. Und ich habe eigentlich gar nicht, ich sitze oft schweigend da und merke, dass die Leute das nicht bemerken. Und da denke ich immer, das muss wahrscheinlich eine total lebendige Beziehung sein. Und diese Beziehung wirkt so stark, dass ich quasi, obwohl ich wirklich auch still bin, minutenlang, Viertelstunde, weiß ich nicht, und derjenige gar nicht so merkt, dass er jetzt die ganze Zeit spricht. Und das ist doch eigentlich sehr cool.
Ja.
Weil sonst würde der Mensch denken, oh Gott, ich rede hier die ganze Zeit. Und er überträgt das irgendwie und redet. Und ich finde das natürlich genau richtig, dass er oder sie das tun und ist sich der Sache aber nicht so bewusst. Und vielleicht sollte ich das ja gar nicht erzählen, weil das ist vielleicht wirklich auch ein kluges Geschehen, was die Beziehung ermöglicht und auch den Menschen ermöglicht, sich zu öffnen. Und vielleicht ist es bei Menschen so, wenn die sich einmal öffnen, dann kommt eins zum anderen und dann entsteht die Wortarbeit. Es ist ja auch wirklich Arbeit. Man soll nicht meinen, dass das nicht irgendwie Arbeit macht. Es merkt immer keiner, dass es welche macht und das ist auch wieder so ein Geheimnis. Aber es macht welche. Und man kann sich auch schwer schnell vertun.
Ja. Wann würdest du sagen, hast du gemerkt, dass du das gut kannst und irgendwie auch im Berufsleben umsetzen willst? Du würdest ja auf jeden Fall immer auch gerne Journalistin
werden. Ja, das hätte ich, ja, Das wäre immer noch, also ich schreibe auch viel und ich habe auch gerne so Texte für Veröffentlichungen oder Berichte für die Zeitung oder sowas. Das mache ich oft nebenbei, weil mir Spaß macht. Ich traue vielleicht auch immer noch ein bisschen. Wer weiß, was noch kommt.
Vielleicht hört sie jetzt jemand vom
ZDF. Ja, genau, bitte. Hören Sie gut zu. Wir wollte ein aufhören, verstecktes Talent. Nein, das war einfach politisch, gesellschaftlich schwierig in DDR-Zeiten, weil ich in einer oppositionellen Familie groß geworden bin und auch da reingezogen wurde, sozusagen, als Kind. Und da blieb dann die Kirche als Nische. Und jetzt habe ich die Frage vergessen.
Wann dir das aufgefallen ist, ja, dass du gut mit Worten umgehen kannst und
gerne. Ja, das ist mir schon als Jugendliche aufgefallen. In der Schule schon. Ich konnte mich gut mit Lehrern und Lehrerinnen unterhalten, mit Mitschülern. Ich wurde immer zu welchen geschickt, die irgendwie Hilfe brauchten. Ich war zwar kein Pfarrerskind, aber irgendwie wurde ich so ähnlich behandelt wie du als Kind wahrscheinlich. Und ich habe schon immer gerne zugehört auch. Also ich habe immer so Fragen gestellt, die Leute dazu verführen, was von sich preiszugeben, weil mich das interessiert. Nicht, weil ich darüber klatschen will oder neugierig bin, im Sinne von, pack mal aus, sondern im Sinne von, wer bist du? Mhm. Und es ist immer, erstens ist es immer auch ein Geschenk, wenn man an jemandem Anteil nehmen darf. Das finde ich immer großartig. Und das andere ist, das ist auch so unglaublich einzigartig, was Menschen zu sagen oder so, also wer sie sind und wie sie das aussprechen und auch die Körpersprache ist ja auch noch toll, die sich dann nebenbei, ach ja, Körper da sind wir angekommen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie das sein soll, aber schon
sind wir da. Körpersprache, Christina Weigel ist auch eine Person, die mit einem Italiener auf Deutsch sprechen kann, der sie dann versteht, weil du so intensive Körpersprache betreibst, das ist...
Wahrscheinlich gefalle ich mir deswegen Paul auf Watzlawick Fotos nicht.
Freut sich heute im Grab wahrscheinlich, dass man dich beobachtet. Vielleicht. Seine
Strukturen muss ich jetzt glauben, weil das kann ich selber nicht wissen, aber ich sehe oft Fotos, die mir nicht gefallen, und das ist wahrscheinlich diese eine Sekunde, die für sich alleine völlig bescheuert aussieht, aber im Vollzug einfach da eben wichtig ist. Vermutlich zappel ich. Mir wurde also, früher zappeln, stand immer in meinem Zeugnis Zappelgina. Als Zappelgina.
Ist heute auch noch so klar.
Obwohl ich immer denke, ich müsste mal besser still sitzen
können. Also würdest du die These auf jeden Fall vertreten, Körper und Geist stemmen? Aber du hast eben schon gesagt, du würdest lieber
andere Worte sehen. In meiner Supervisionsausbildung war eine Frau, mit der ich mich auch sehr gut verstanden habe.
Du kannst vielleicht auch den Namen sagen. Vielleicht hört Claudia Schlosser, sehr empfehlenswerte.
Liebe Grüße gehen raus. Ja, Supervisorin in Leipzig. Die hat ihre Abschlussarbeit über den Moment vor dem Sprechen, also über das, was Menschen aufnehmen, durch den Körper, durch die Körpersprache, durch wie es im Raum ist, wie sie alle sitzen, keine Ahnung, welcher Raum. Und also dieses davor. Und dann haben wir quasi unsere Erkenntnisse oder Vermutung, die haben so aneinander angeknüpft, das fand ich total spannend. Das war aber nicht Absicht, also das war so gekommen und da ist mir das so aufgefallen, weil ich hatte die Arbeit auch dann gelesen und dachte, das ist ja wirklich auch ein großes Thema. Vielleicht von mir manchmal unterschätzt, weil ich ja doch eher dann Worte tausche, aber dieses besinnliche, beobachtende, empfangende und empfindende, das finde ich auch eine wichtige Möglichkeit, die schon offenbart, wie jemand ist, was jemand braucht, was jemand gut tut, sowas ist unterschätzt im Allgemeinen, glaube ich.
Aber du hast schon mal gesagt, oder wir haben uns auch schon mal drüber unterhalten, dass so Körper und Geist die Worte im Wortspiel, oder in der Wortarbeit austauschen würdest mit Leib und Seele.
Habe ich ja. Ich habe da schon öfter drüber nachgedacht. Vielleicht bin ich da manchmal zu sehr Theologin. Körper und Geist stemmen, das hat für mich wirklich was sportlich Herausforderndes tatsächlich. Was ja auch zu dir passt, weil du ja auch eine begeisterte Sportlerin bist. Und ich manchmal das Gefühl habe, ich würde das gerne so ein bisschen noch vergrößern, das Thema. Also so, dass alle Menschen, auch die vielleicht nicht gerne Sport machen, sich da wiederfinden. Und da fiel mir das so ein, dass ich mal automatisch gesagt habe, Leib und Seele stärken, glaube ich, habe ich gesagt. Wobei Stärken ist auch schon wieder so ein fast bewertendes Wort. Und es hat auch sowas mit, ich muss jetzt was machen zu tun. Aber okay, ja, vielleicht auch ist nach es Essen, ja auch, oder? Ja, naja, das könnte sein. Wobei ich Stärkung eher immer geistig und intellektuell und auch mit Aufgaben verbunden empfinde. Also Stärke mir entwickelt sich
mir nicht gefällt wirklich ja durch mittlerweile Essen. Auch der Begriff des Leibes besser als des Körpers, weil ich das jetzt philosophisch auch gelernt habe, dass der Leib bedeutet dieses Malerische in der Welt sein und das Innenleben des Menschen. Und Körper ist ja primär erstmal das Lineare, dein objektiv wahrnehmbarer Körper. Natürlich brauchst du den auch, um deinen Leib wahrzunehmen. Aber Leib ist ja eigentlich das, worauf ich auch mehr hinaus will. Dein Körper ist ja erstmal dieses stringente Lineare in der Welt sein. Und ich möchte aber ja die Seele auch ansprechen.
Ich finde, das Wort Körper ist auch ein extremes...
Ist erstmal so ein funktionales Wort.
Nee, ne? Finde ich überhaupt nicht.
Okay,
das ist ein totales befindliches Wort. Sag zu einem Körper und sag dann dein Körper und da geht was los. Also ja. Das wirst du nie erfahren, was da losgeht. Nie wirklich, weil das ist wirklich so ein schambehaftetes Thema. Ja. Dass man sofort, also und nicht zu dick, nicht? Zu dünn, zu kurz, zu lang, zu dein Leib, schön, zu genau hässlich, zu irgendwas. Leib ist... Ja, ich weiß nicht mehr, wenn so ein Leibbrot, ist ja ein altes Wort, sagt heute keiner mehr, klingt aber irgendwie gut. Leib ist tröstlich. Also, weißt du, also es ist gerade so meine Fantasie, so ein tröstlicherer Begriff, weil, ja, aber irgendwie ist es auch ein altertümliches Wort, wahrscheinlich Leib.
Kommt aber gerade wieder
in,
ja, Leibphilosophie, Leibtheologie. Ja. Wird gerade wieder, eben weil es mehr diese inneren Vorgänge
gibt. Ich glaube, dieses Körper-Ding ist, halt ist so modern, weil das so körperbetont. Also du musst deinen Körper pflegen, stärken, verwandeln. Genau. Das hat sowas. Also wenn ich an meinen Körper denke, denke ich auch gleich, oh Gott, ich müsste jetzt, keine Ahnung, weniger essen, mich mehr bewegen. Also ich habe sofort sowas laufen. Ich denke nicht, ach schön, ja, mein Körper, toll.
Du hast so viele Stärken und so viel, was du gerne machst und was auch sehr gut ankommt und wo du auch Menschen bereicherst und begegnest. Was glaubst du, woher deine ganzen Komplexe kommen? Vielleicht auch...
Also ich würde sagen,
ja.
Kindheit schon, Umgang, blöde Sprüche in der Klasse. Ja, also... Ich würde das jetzt gerne von anderen Hörerinnen und Hörern, da würde ich jetzt gerne eine Runde drüber machen. Körperlichkeit hat immer viel mit, schon mit Neid zu tun auch.
Ja. Naja,
also man guckt einen Menschen an und denkt, oh, so ein, zum Beispiel ich, ja, ich habe jetzt wirklich nicht die längsten Beine der Welt. Ich hatte immer langbeinige Freundinnen. Und dann habe ich immer gedacht, haben die schöne Beine? In Klammern, solche schönen Beine werde ich nie haben. Aber wenigstens hat meine Freundin welche so. Und es sind so Sachen irgendwie eigentlich, irgendwie bekloppt ist das. Also deswegen hat das mit Neid zu tun auf der einen Seite, also dieses, was fehlt mir. Und andererseits ist das doch vielleicht auch die Übung zu denken, was habe ich oder was,
ja.
Ich habe zum Beispiel wenig Krankheiten, also keine Allergien, keine Bauchschmerzen, keine sowas irgendwie, Pickel oder irgendwelche Dinge. Das ist doch auch toll, selbst wenn die Beine nicht die längsten sind. Und es ist auch was, woran Menschen üben können, ich auch, sich anzunehmen und trotzdem nicht sich zu fallen zu lassen. Also es gibt ja auch so ein Annehmen, wo man sagt, ach, so ist das Leben und alles gut, ich gewöhne mich schon dran. Und es gibt auch dieses, ja, es ist so, aber ich könnte noch, zum Beispiel habe ich seit 3 Jahren, mache ich immer eine Fastenkur eine Woche lang. Am Anfang habe ich, glaube ich, vielleicht doch gedacht, ich mache das, um irgendwie auch einmal bewusst abzunehmen im Jahr. Und dann habe ich gelernt, dass das jetzt ein Effekt ist, der wichtig ist, aber nicht ausschließlich, sondern dass es um dieses Entschlacken und sich...
Erklär mal kurz, wie das abläuft, so eine Fastenkur. Ist auch ziemlich hart.
Also es ist eine tolle Fastenkur. Also meine Hausärztin, Frau Dr. Gisela Schieferdecker, schöne Grüße an dieser Stelle. Die begleitet die auch. Das ist was Besonderes, glaube ich, auch an so einer Fastenkur. Und es ist in einem Seminarhaus und ist in der FX-Meyer-Kur. Also es gibt da so viele verschiedene Möglichkeiten. Und da ist das Thema auch Darmgesundheit und Entschlackung. Und Bewegung gehört da auch dazu. Und Ruhe. Und sonst nicht so viel.
kaum Essen.
Auch. Essen eher nicht. Da gibt es so eine Essübung mit trockenem Brot. Das ist jetzt, glaube ich, uninteressant. Hauptsächlich
man trinken. Man kommt wirklich eigentlich ein bisschen wie in der Askese früher bei den Philosophen. Wenig Nahrung, viel Besinnung. Und wirklich wie so eine innere Reinigung auch ein bisschen.
Mhm. Und verschiedene Tagestermine mit zusammen trinken, zusammen. Aber es ist ja basische Suppe, Löffeln, also Brühe meine ich natürlich. Ja. Also es ist so auch nicht, dass man den ganzen Tag hungern muss und so vor sich hin
starrt. Es geht eher um dieses Bewusstsein.
Ja, und dann habe ich wirklich festgestellt, dass das echt erst ganz schlimm ist. Und ich habe wirklich jedes Mal, ich habe es schon dreimal gemacht, ich habe immer super Hunger und das Gefühl geht auch nicht wirklich weg. Ich glaube,
Kaffeeentzug.
Das würde mir am schwersten auch dabei. Ja. Manche dürfen auch Espresso trinken, weil die wirklich Kopfschmerzen haben wie folgt. Aber es ist einfach, wenn diese Woche vorbeigegangen ist, da gibt es übrigens ein Abschlussessen mit basischem Gemüse, das ist so lecker. Also es ist alles schön. Die Sinne öffnen sich für Geschmack, für Genuss und alles ist irgendwie fokussierter. Auch wie es riecht, wie es aussieht, Farben. Also alle Sinne sind wie tatsächlich gereinigt, könnte man
zusammenfassen. Und auch die Zeit fürs Essen nehmen, wie oft man was zerkaut.
Was und man auf dem überhaupt hat. Die Zeit, das ist eine große Art. Für mich ist das wie so, mittlerweile wie so eine Art Reha-Kur. Und ich glaube tatsächlich sagen zu können, dass es gesünder macht und auch die eine oder andere Angewohnheit im Alltag bleibt.
Ja. Ist ja auch eine ganz wichtige Verbotsregel für mich im Alltag, dass ich versuche nicht im Stehen oder im Laufen zu essen, weil ich das ganz schrecklich finde, wenn Leute an mir vorbeirennen mit einem Döner in der Hand oder hier und da was essen und dann am Ende des Tages sagen, sie haben heute noch gar nichts Richtiges gegessen und dann aber da so viele Kalorien hin und her reingepfiffen haben. Und ich glaube auch nicht, dass das für die Darmgesundheit gut ist, wenn du da ständig in diesem Stressmodus, als wäre man so eine Maschine, was reinwirft, schnell wie so ein Mülleimer und dann geht's weiter. Und deswegen finde ich solche intensiven Wahrnehmungen auch ganz, ganz wichtig, dass man erstmal weiß, was brauche ich überhaupt für Nährstoffe, was gibt mir Energie. Man verlangt so viel vom Körper jeden Tag ab und dann kann man sich nicht mal 10 Minuten Zeit nehmen zum Essen. Das ist ja auch einfach wahnsinnig traurig,
dass man... Eigentlich schon. Ja. Essen ist ja was Wesentliches. Also es ist, Körper und Geist haben wir ja als Thema. Es ist ja auch wichtig, sich dem Körper und dem Geist oder dem Leib und der Seele zu widmen. Und es ist schon krass, also Menschen, die zuhören, wissen es nicht, ich bin so eine richtige Öko-Tante, also ich würde auch immer viel Geld für Essen und Trinken ausgeben, wenn es ökologisch ist, nicht wegen der Marke, sondern weil Essen, und also weil Nahrung teuer ist, weil das ist, es gibt kein billiges Essen, das kann gar nicht sein, weil der Zustand, in dem Essen entsteht, ist ja schon, und die Menschen, die sich damit beschäftigen, du kannst dein Auto auch nicht mit Wasser. Richtig, und immer ist Essen das, was am billigsten ist, ich verstehe es nicht, also Haare, Nägel, Kosmetik, es können teuer sein, und wenn du durch einen schönen Laden gehst mit schönen selbstgebackenen oder selbstgekochten, wie auch immer, regionalen Produkten, wenn es gut läuft, dann denke ich, oh, das ist aber teuer. Ja. Das verstehe ich. Ich verstehe es schon lange nicht. Ich habe das schon als Studentin geschafft, mit fast keinem Geld ökologisch einzukaufen. Und es hat immer auch einen Seeleneffekt, weil du denkst, boah, erstens habe ich dem Bauer, also auch was von meinem Geld abgegeben und ihn gewertschätzt durch einen anständigen Betrag, und zum anderen ist das Seelenvergnügen so eines Gesunden, eines Gerechten, eines fair gehandelten, eines also von verschiedenen Winkeln betrachteten Essens teils einfach auch ein gutes Gefühl. Also es ist auch eine Arbeit oder eine Weltrettung, die sich dahinter versteckt, ganz klein persönlich.
Ja, und ich würde auch sagen, du hast mir in der Erziehung da ganz viel Bewusstsein geschenkt. Am Anfang dachte ich natürlich, jeder wird es kennen im Grundschulalter, oh, ich habe keinen Akti mehr dabei, ich habe kein Plastikkram dabei, kein dies, kein das, ich habe hier nur kalten Tee dabei und eine leckere Schnitte, was ich geliebt habe. Aber natürlich war man irgendwo neidisch, weil die anderen einen Schokoriegel dabei hatten. Habe ich auch gekriegt, aber nur nach dem Training.
Ja.
Aber ich habe das so, also ich habe lang gebraucht, um das zu verstehen. Wir waren auch Kinder. Viele wissen ja, wir sind ja zu viert groß geworden. Du hast gar nicht gesagt, dass du Mutter von 4 Kindern
bist. Ja, das stimmt. Ja,
alle schon volljährig.
Ja.
Und ich dachte immer, warum darf ich nicht zu McDonald's? Oh, und dann Gott. Das weiß ich, hatten wir einmal eine Klassenfahrt und wir sind zu McDonald's und ich dachte mal, das muss ja was ganz Tolles sein, was verboten ist. Und dann habe ich das probiert und dachte mir, hatte auch super Bauchschmerzen und
Ja, das ist dieses McDonald's und freie da groß
werden. Dachte ich mir echt, ich bin so dankbar, dass du uns so großgezogen hast mit nachhaltigem Essen und Bewusstsein übers Essen, auch gesunder Umgang mit Süßigkeiten und irgendwie lieber Obst statt das andere. Und dann war es aber auch mal schön, wenn Oma einen Plastikjoghurt vorbeigebracht hat. Das war dann aber auch besonders was Besonderes mit und ein Smarties Highlight. Drin. Ja. Mm-hmm. Wir wussten, wir dürfen das sonst nicht. Und ich glaube, leider ist ganz viel Erziehungssache, ne? Mit dem Essen auch.
Und auch, wir haben auch oft gemeinsam kochen.
Oh ja.
Das zelebrieren und dann gucken, was könnten wir denn machen, was irgendwie allen schmeckt, auch nicht so einfach mehr. Oder lecker essen gehen. Aber alles mit dem Bewusstsein, ja, und da kommen wahrscheinlich Seele und Körper schon wieder zusammen, mit dem Bewusstsein soll jedem irgendwie gut gehen.
Ja.
Jedem soll es sich wohlfühlen, wir wollen uns dafür Zeit nehmen. Wir unterhalten uns ja dabei auch super. Und wir fangen schon beim Einkauf damit an zu überlegen, wo kaufen wir was ein, was ist mit dem Essen los. Also alles hat seine Geschichte und seinen Wert und das ist wie ein Gespräch.
Und gleichzeitig aber auch aufzupassen, dass Essen nicht alles ist. Das finde ich persönlich auch sehr anstrengend. Also nicht gleich übertreiben. Ich will mir auch nicht den ganzen Tag Gedanken über das Essen zu machen. Klar, wir wissen, heute Abend gehen wir lecker essen, bis dahin isst man jetzt mäßig. Ja. Nicht so viel natürlich. Aber das ist dann auch okay. So, ich werde nicht lange Gerichte sind und ich nicht meins. Nicht, stundenlange. Mich nervt es auch, dass man alles ums Essen trocken kriegt. Nee. Wenn ich mal einen Tag wenig gegessen habe oder nichts Leckeres bekommen habe, mein Gott, morgen gibt's wieder was. Und ich finde, das ist auch ein ganz schmaler Grat zwischen viel Gedanken machen um Ernährung und dann aber auch wieder aufpassen, hey, ich muss aber, die anderen Sachen sind auch wichtig.
Vielleicht ist da unsere geistliche Wegzehrung auch eigentlich ein guter Impuls. Überhaupt verstecken sich hinter fast allen Dingen, die wir tun, denken und fühlen, Impulse.
Ja.
Wir feiern ja in der Kirche Abendmahl und da geht es ja, essen und trinken wir ja was, aber eben nur so ein Schluck Wein, Traubensaft, ein bisschen
Brot. Oh ja, da muss ich auch sagen. Aplate.
Und trotzdem ist es ein unglaublich intensives Mahl.
Ja. Daran anschließend noch, ich trinke ja gar keinen Alkohol, aber ich liebe das, beim Abendmahl Wein zu trinken, weil dieser Schluck, der ist so intensiv im Leib und im Körper und ich mache mir da auch dann wirklich Gedanken drüber und der wärmt von innen dann wie so den Körper und man merkt richtig, wie der so irgendwie so durchfließt und Kraft schenkt. Also es ist, finde ich, auch schon sehr energetisch und sehr, sehr intensiv, diese Wahrnehmung jedes Mal. Ja.
Ja. Das ist ja diese Vielfalt. Da, wenn wir jetzt, wir könnten wahrscheinlich den Podcast bis morgen früh weiter sprechen, weil hinter jeder Kleinigkeit verbirgt sich was Großes. Vielleicht ist das das Geheimnis von Supervision auch. Weil jeder Mensch, der weggeht, es gibt ja übrigens auch Leute, die gehen weg und sagen, naja, also Frau Weigel, das war heute irgendwie nichts.
Hm.
Und dann bin ich dann sehr ansprechbar auf Kritik, ich so. Und ich weiß aber in dem Moment, Halleluja, er wird etwas erleben. Weil die Dinge.
Und was macht's immer mit ihm?
Die Dinge geschehen immer im Prozess. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die Körper und Geist miteinander teilen. Körperlich kannst du auch nicht irgendwas machen und dann ist was anders. Also du machst einen Tag plötzlich nicht 100 Liegestütze und denkst, boah, bin ich gut. Und morgen ist es vorbei. Also das wird nichts nützen. Und geistlich ist es auch so. Du kannst irgendeine kleine Sache denken, fühlen, machen, reden, hören. Aber das reicht noch nicht. Also das ist der Anfang von was. Und mit Erkenntnissen ist das genauso. Manchmal ist man völlig wütend und denkt, das war so sinnlos. Naja, und genau das ist wirksam. Und nach 6 Wochen, wenn du dich vielleicht wieder siehst, erzählst du, was alles geschehen ist und zwar ganz viel.
Das sage ich auch immer tatsächlich zu Leuten, mit denen ich Trainingspläne mache oder mit denen ich mich näher beschäftige, auch mit Ernährung. Trust the process, also vertraut dem Prozess. Nur, wie du es eben gesagt hast, nur weil ihr heute ein gutes Training hattet, wird da jetzt leider mit dem Körper erstmal nicht viel passieren. Vielleicht für den Moment, ja, man hat harten Muskelkater. Aber man muss dranbleiben, Kontinuität, ständiges Weiterarbeiten. Und das ist genauso, kann man genauso umgekehrt denken. Nur weil ich heute eine Pizza esse, werde ich nicht dick.
Und also, lustvoll ist vielleicht auch ein gutes Stichwort.
Einfach dieses Vertrauen in den Prozess auch, ne?
Vieles, was Mühe macht, könnte auch Lust, man könnte es umbenennen. Weil immer sich mühevoll befassen, so mühevoll was lernen, mühevoll was verzichten, mühevoll. Ich setze mich, okay, Supervision, jetzt muss ich machen, auch noch. Das ist ein bisschen schade. Und dahinter, also es könnte sich auch verdrehen. Es ist ja wie mit dem Sonntagsgottesdienst. Oh, naja, oh nee, ich schlaf lieber aus, irgendwas oder so. Und schon ist es eine Mühe. Und wenn du aber vielleicht bewusst die Mühe in Lust verdrehen, weiß ich nicht, ob das geht. Das ist gerade so eine Idee. Ich habe da auch noch nicht näher drüber nachgedacht. Dann, also wieder dieses Verpositivieren wahrscheinlich. Mach's doch mal. Lass dich mal verführen dazu. Und dann entsteht auch, also entsteht ein Gewinn.
Du hast durch den Prozess. Du hast eben gesagt, für dich eine wichtige Strategie, um irgendwie auch so Bewusstsein zu stärken und Körper und Geist zu stärken, war unter anderem die Fastenkur. Gibt es so weitere Strategien in deinem Alltag, die du gerne machst, um an dir selbst zu arbeiten?
Oh, gerne ist jetzt eben die Sache mit der Mühe und der Lust. Ja. Aber ja, seit meinen Fastenkuren und auch seit meinen körperlichen Beeinträchtigungen, ich habe gerade so ein Hüftlein, mache ich jeden Tag morgens so, angeregt durch meine Tochter Valentine und ihre sportliche Konsequenz, immer eine halbe Stunde so, mache ich immer so eine Mischung aus Yoga und physiotherapeutischen Übungen. Ich schließe das dann auch mal mit so einer Gebetseinheit ab und mit so einem kleinen Körperritual, das ich mal in einer systemischen Familienaufstellung empfohlen bekommen habe. Und das ist immer wieder eine Überwindung, wirklich wahr. Jeden Morgen muss ich deswegen mindestens 30 Minuten eher aufstehen, wenn nicht 40. Und manchmal handle ich so mit mir. Mhm. Und dann mache ich es aber, also allermeistens. Und hinterher habe ich einen wirklich guten Tagesanfang. Also da bin ich selber immer wieder neu verblüfft, dass diese Mühe sich dann in so eine Tageslust verwandelt und ich auch für mich wieder ein Vertrauen gefunden habe und erstens, mir tut dann auch weniger weh und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich tapfer bin. Also es wird nie eine Leistungssportlerin daraus werden oder irgendwas entstehen, aber es sind Übungen, die, also diese wiederkehrende Überwindung ist nicht schlecht.
Ja, das finde ich sehr spannend. Ich habe mal psychologisch gelesen, am schlimmsten sind immer diese ersten 3 Minuten. Und das kann ich auch bestätigen, ob es jetzt eine Hausarbeit ist, die man anfangen muss zu schreiben oder lernen für eine Klausur oder zum Sport zu gehen. Gut, das geht mir nicht so, aber auch an Tagen natürlich, wo man erstmal keine Lust hat. Aber dann braucht man irgendwie diese ekligen 3 Minuten, wo man denkt, oh, nee. Und dann ist man aber plötzlich im Flow.
Es ist wahrscheinlich ist Überwindung ein Stichwort, was immer wiederkehrt. Ja, ob du eine Arbeit schreibst, ob du ein Buch liest, ob du irgendeine Aufgabe erfüllst. Es gibt wirklich wenig Dinge, wo man sofort, juhu, also ich mache das jetzt, gibt es auch. Also wirklich gibt es auch. Aber oft ist Mühe ein Teil der Lust. Vielleicht ist es gar nicht so weit auseinander.
Ja. Das stimmt.
Und mühelos ist vielleicht ein blödes Wort. Oder mühelos. Ja, es ist vielleicht eine Frage der Betonung. Sie merken, ich bin jetzt schon wieder am Wortspielen.
Nee, du hast ja gesagt, es ist eher Wortarbeit, ne? Mhm. Das Spiel wäre zu einfach gedacht.
Das ist auch gefährlich. Ja. Da kann man auch möglicherweise was zu leicht nehmen, was vielleicht, wo sich die wertvolle und schwierige Körperarbeit wollte ich jetzt schon sagen, Wortarbeit wollte ich aber eigentlich sagen. Ich glaube, ich vermische das schon. Ja.
Was sind denn so Dinge in deinem Alltag, die du am liebsten machst? Wo es dir nicht so Mühe macht?
Also, ich begleite Menschen gerne in unterschiedlichen Lebenssituationen, wenn sie sich das wünschen. Also also in traurigen und in fröhlichen Situationen, ich bereite gerne mit ihnen solche Feiern und Feste vor. Und freue mich, wenn die mit mir entwickeln, wie das werden könnte, was ihnen gut tun könnte und wie wir das dann in einen geistlichen Rahmen bringen. Und wenn wir das gemeinsam tun und dann in so einen Prozess kommen, dann freue ich mich immer sehr und das macht mir wirklich Spaß. Ich komme gerne Menschen nahe, tatsächlich in verschiedenen Umständen. Und ich verbinde auch gerne Geistliches und Politisches tatsächlich.
Dir fällt es ja sehr schwer, passiv zu bleiben. Das muss man mal sagen. Du bist eine sehr aktive Frau. Und du beziehst auch gerne Stellungnahme und hast keine Angst davor, Dinge zu sagen und damit auch anzuprellen, anzuecken. Und das ist ja eine unheimliche Stärke, von der ganz viele auch Angst haben.
Das vergesse ich immer, dass das dazugehört. Und ich bin immer manchmal doch sehr verwirrt, wenn so Menschen manche zurückweichen oder irgendwie mich vermeiden oder so, weil mir das gar nicht so bewusst ist.
Ist das sehr, sehr wichtig, Stellung zu beziehen und nicht neutral zu bleiben. Ja. Das ist vielleicht eine Sache, die du gar nicht kannst, gar nicht magst und auch gar nicht
lernen. Vielleicht könnte ich das auch gar nicht.
Ich habe da keine Lust. Ich glaube, du willst das auch gar nicht.
Ich will das nicht. Ja. Ich will auch, dass jemand weiß und damit umgehen kann, wie ich denke, warum ich denke, dass. Also, warum ist ja eigentlich gar kein gutes Wort. Weshalb ist besser.
Warum ist warum?
Warum ist die Banane krumm? Auf warum fragen gibt es keine Antworten.
Ja, aber auf weshalb?
Auf weshalb, ja. Mhm. Das ist, was habe ich jetzt vergessen, leider. Warum das so ist. konkreter, glaube ich. Mhm. Weil warum ist allumfassend problemorientiert. Die Warum-Fragen sind theologisch, philosophisch, zwischenmenschlich ganz kompliziert und die vielleicht steckt dahinter auch immer irgendwie Zuschreibung, Schuld und wer weiß was alles.
Ja, das ist aber interessant, dass du das sagst, weil zum Beispiel, ich bin gerade so in den Philosophen Schopenhauer reingelesen und der hat ja auch gesagt, irgendwie, wenn man alles zu Ende denkt, ist alles grundlos. Der Wille ist grundlos, der Charakter ist grundlos. Also ich weiß, was ich will, aber warum ich das will, weiß ich nicht. Mhm. Das ist dieses berühmte Warum-Spiel, was man als Kind gemacht hat. Mhm. Wenn man immer weiter gefragt hat, warum? Warum magst du das? Dann sagt man, ja, ich mag das. Deswegen, warum machst du das? Warum? Und irgendwann weiß man keine Antwort mehr. Ja, das ist eigentlich... Am Anfang dachte ich so, voll traurig, dass mein Wille grundlos ist, mein Charakter soll grundlos sein. Was ist das für ein Quatsch? Aber
so ein Harmoniekiller auch. Weil das immer so was Boshaftes Essenz. Hat.
Es stimmt auch einfach. Also erstmal ist mein Charakter ja irgendwo grundlos. Ich bin so in meinem tiefsten Inneren. Natürlich kann ich Dinge ändern und auch an mir arbeiten und reflektieren, aber so mein Grundkern, der
wird sich. Das könnte sich natürlich ändern. Noch mit Genen und Vererbung und Verwandten zu tun
50% haben. 50% Gene, 50% Eigeninitiative, sagt man so ganz runtergebrochen.
Vielleicht ist das Wichtigste daran zu wissen, du oder der oder die sind immer einzigartig. Mhm. Und das ist immer klasse. Ja. Erstmal, bevor alles andere.
Und man kann sich nicht zu 100% umändern.
Das ist vermutlich auch so.
Trotzdem der Charakter ist.
Ich vermute aber, dass es manchmal Situationen gibt, wo man ganz, ganz anders gerne wäre.
Ja.
Und vielleicht ein bisschen anders ist zu schaffen und ganz anders ist vielleicht auch eine Herausforderung zu begreifen, dass das nicht gehen wird. Vielleicht ist es auch wichtig, sich dann ein Umfeld zu schaffen, die mit dem, mit mir, mit dir, mit demjenigen zurechtkommen. Weil wenn man immer mit Menschen zusammen ist, die sich eigentlich ganz was anderes wünschen, dann ist das natürlich wenig erfüllend. Mhm. Vielleicht bereichert es schon auch, weil viele suchen sich und finden sich ja auch, die verschieden sind. Aber es hat Grenzen.
Da wären wir wieder bei dem Punkt Selbstakzeptanz, ne?
Ja, ich vermute auch, das ist ein Prozess.
Ein lebenslanger
Prozess. Ein lebenslanger Prozess. Sagen. Und warum auch immer, vielleicht manchmal sagen ja Menschen, das hängt mit unserer deutschen Mentalität zusammen. Ich hoffe, nein. Sind wir immer von vornherein so kritisch und so skeptisch. Übrigens, das ist was mir wirklich Freude bereitet, in meiner Arbeit auch. Immer mal den positiven Ansatz zu suchen und den lustvollen an Anfang und das, was nicht immer gleich dieses mehr weiß und beschwerlich und schuld und komisch und schwierig, das gefällt mir so gar nicht. Weil ich finde, darunter leidet unsere ganze Gesellschaft und das ist überhaupt nicht auch theologisch nicht sinnvoll, weil gelingendes Leben entsteht auch aus dem Grunddank, aus einer Anerkennung von Schatz und ja, wenn es immer von dem Halb-Lern-Glas, das ist nicht, das ist wirklich schwierig. Kann man keinen Menschen für öffnen. Mhm. Und dann wird es immer moralisch und es gibt immer irgendeine Schuldzuweisung, die sich dann anschließt und dann steckst du in der Klemme. Ja. Und das wird ja gerade der Theologie auch oft nachgesagt, glaube ich. Also ich bin jetzt schon ein bisschen raus aus dem Studium, aber du bist ja so ein bisschen drin, sehr stark. Ich glaube, so sind wir eigentlich gar nicht. Also wir sind Menschen, die gerne wertschätzen, die achtsam umgehen und die nicht das Haar in der Suppe finden, sondern die Chance beim Schopf ergreifen. Mhm.
Zumindest wäre das so meine Message. Was bringt den Menschen, wenn man ständig an die Schuld denkt? Damit haben sich ja schon Kirchenväter ewig befasst mit Erbsünde und wir sind alle schuldig. Aber sollte man das nicht weiterdenken, und das hat ja auch Luther gemacht, dass man diese Schuld annimmt und weiß, man ist schuldhaft, aber...
Ja, vielleicht ist das erstmal, erleichtert das auch, dass das Perfekte, das Wunderbare, das Vollkommene sich eher nicht ereignen würde. Und das wenn vielleicht dann auch nur gar nicht gut für den Menschen wäre. Warum? Dann wären wir ja auch irgendwie am Ende. Ja. Vielleicht ist es auch, das ist doch das, wenn ein Mensch von sich sagt, er ist, stirbt oder sehnt sich nach Erlösung, ist, weil er lebenssatt ist, dann ist das erstmal was Gutes.
Mhm. Ja.
Also, ja. Und man muss sich ja nicht gleich überfressen, wo wir wieder bei Körper werden.
Ja.
Also, Sie merken schon, die Hörenden vielleicht, das ist schon interessant, welche Mitteilung und welche Gründe und Möglichkeiten sich hinter bestimmten Worten und Wortgruppen verbergen. Das ist, fasziniert mich auch jetzt gerade wieder sehr.
Das hast du schon gesagt. Ich habe zum Abschluss noch ein paar Fragen an dich. Schlussfragen. Ja, genau. Was ist denn dein Lieblingsort in Deutschland?
Irgendwas am Meer. Also, ich bin wirklich gerne am Meer. Ich finde das Horizont erweiternd, beruhigend, gleichzeitig
das anregend. Das berühmte ozeanische Gefühl.
Ist es so, ja?
Hat Sigmund Freud auch mal gesagt, ja. Mein Wenn man sich so
eins mit der Welt fühlt. Aber ich bin eigentlich auch manchmal gerne in Berlin. Oh Gott, ich habe keinen einen Lieblingsort. Aber Hiddensee ist auch super. Meißen oder in ja, ich habe keinen.
Aber schon irgendwie eher mehr. Eher also, mehr. Ich würde sagen, da fühlst du dich am wohlsten,
ja,
oder?
Ja, mehr. Hiddensee ist schon auch ein super Ort. Also ich bin wirklich gerne am Meer, aber dann auch vielleicht nicht mit so vielen zusammen.
Und was ist deine Lieblingsaktivität? Oh, um den Leib zu stärken oder den Körper zu stemmen?
Ich fahre gerne Fahrrad. Mhm. Ich mache gerne Yoga, tatsächlich. Ich laufe eigentlich, also ich bewege mich auch eigentlich gerne. Also,
ohne eigentlich.
Ja, naja, das liegt daran, ja, dass mir gerade meine Hüfte wehtut, weil ich eine Einschränkung habe, die behoben werden muss. Darum ist es manchmal mit eigentlich verbunden.
Bald nicht mehr eigentlich.
Mhm. Ich schwimme auch gerne. Ja, ich bewege, mache viele Dinge gerne, aber ich bin jetzt nicht so ich habe nicht so einen Leistungssport. Ding laufen.
Das ist ja auch total schön, wenn man es einfach gerne macht, ohne immer kompetitiv zu denken oder zwanghaft zu werden.
Mhm. Tanzen. Tanzen finde ich richtig toll.
Das werden wir auf jeden Fall nach der Hüft-OP machen.
Was hast du noch gefragt? Also noch was gefragt?
Nee, aber ich werde noch was ich fragen. Wusste es. Ich bin da nicht durch. Was ist denn dein Lieblingsessen?
Essen, ich wusste es. Ja. Auch ich bin überhaupt, man kann einmal mich nicht und einmal salzig. Also, es ist wirklich kompliziert. Ich esse wirklich vieles gerne. Das ist ein Problem. Ja. Also ich muss immer aufpassen beim Essen, weil mir wirklich, ich esse echt super viele Dinge super gerne. Es geht gerne so ins Italienische. Da bin ich.
Und was ist da dein Lieblingsessen?
Ich habe gar kein richtig eines. Also ich finde hier zum Beispiel diese eine Vorspeise mit Käse überbackene Aubergine, Parmigiana. Tomatensoße, das finde ich voll lecker. Genauso esse ich gerne so gebratenes, gegrilltes Gemüse finde ich auch richtig gut.
Ja.
Spaghetti Großgeld, mit. Mhm. Ja, auch. Ja. Schlimm mit mir. Ich mag alles, vieles.
Eigentlich ist es aber nicht schlimm, sondern auch gut. Weil im Gegensatz zu mir verträgst du auch.
Ja.
Und hast nicht so viele Ängste.
Ja. Ich finde auch reifes Obst total lecker. So
ja, du hast diesen Lieblingsapfel. Oh, wie heißt der?
Voskop.
Ja,
die finde ich auch sehr lecker.
Alte Sorten.
Ja, schmeckt zum Beispiel auch nach Fastenkorn super gut, weil das sich in seiner Fülle des Geschmacks ganz anders
auch entfaltet. Auch das ist ein ganz wichtiges Phänomen, was bestimmt viele Hörer da auch bestätigen können. Ein Apfel von Mama geschnitten, das schmeckt ganz anders.
Wobei ich richtige Orangen, die habe ich früher meinen kleinen Geschwistern weggefressen, wenn die zugeteilt wurden in der DDR. Das ist auch was richtig Leckeres. Meine Lieblingssüßigkeit ist Eis.
Ja, das stimmt.
Das ist so.
Und welche Sorte?
Alle. Spaghetti-Eis. Nee, Spaghetti-Eis ist richtig was Cooles. Ja. Und hier so Kekseis. Hier so mit so Keksstücken oder so, das finde ich auch gut. Ach, ja, ich esse vielleicht nicht Nusseis gerne, aber sonst.
Hast du noch eine schöne Weisheit zum Schluss oder eine wichtige Weisheit, die du den Hörenden gerne auf den Weg geben würdest? So eine Erkenntnis, die dir jetzt irgendwie in den letzten Monaten, Jahren gekommen ist?
Ja, die ist mir jetzt... Ich weiß nicht, ob es jetzt die ultimative Erkenntnis ist, aber eine Sache ist mir gerade so aufgefallen, als du mich nach diesem Essen gefragt hast. Ich habe mir ja schon gedacht, dass die Frage kommt und ich wusste schon länger gar keine Antwort darauf. Aber bei mir verbinden sich viele Dinge mit was. Ich dachte zum Beispiel plötzlich an Krautrouladen. Die finde ich auch lecker. Aber weniger die Krautroulade an sich, sondern ich dachte an meine Mutter.
Mhm.
Die ich sehr liebe.
Und ich dachte beim Apfel auch gleich an dich.
Und ich dachte, was das für ein... Also mit diesem Essen Krautroulade verbinde ich meine Mutter. Und das ist ganz aufwendig zu machen. Und ich glaube, das ist vielleicht was, was gut ist, wenn sich hinter den Dingen und Umständen, denen wir uns stellen und die wir durchleben, persönliche Bindung in einem das klar wird, was verbindet mich mit dieser Sache, mit diesem Menschen, mit diesem Umstand, mit diesem Gefühl, was ist da dran meins und weshalb ist das so, das finde ich ganz wichtig und das ist auch, das ist eine Frage, die vielleicht den Wert des Menschen und des Glaubens vergrößert, weil je intensiver ich in einen solchen Prozess einsteige, ohne dass das jetzt gleich eine harte Arbeit sein muss, umso mehr spüre ich meine Verbundenheit mit der Schöpfung, mit den Mitmenschen, mit der Mitwelt. Und das, glaube ich, ist mir wichtig. In meinen Predigten, in meinem Supervisieren, in allem, was ich mit anderen Menschen tue, Verbundenheit und Achtsamkeit. Ja, Verbundenheit, Achtsamkeit und Wertschätzung, so könnten wir es vielleicht zusammenfassen. Und da würde ich alle dazu einladen, weil das ist auch wirklich sinnstiftend und ich glaube auch genussvoll, ja.
Amen. Dann danke ich dir, liebe Mama, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir, dass ich Teil deines tollen Projekts sein darf.
Der Marcel-Hassel-Podcast. Körper und Geist stimmen.
I have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.